Ja, danke schön für die Einführung. Ich habe ja schon gesagt, ich bin immer sehr gespannt, was die Menschen, die mich vorstellen, an mir wichtig finden. Das weiß ich jetzt jedenfalls von dir. Es wurde schon gesagt, Flucht, Race und Gender, das war die Überschrift über einen Artikel, den ich im Juni 2015 im Forum Wissenschaft geschrieben habe. Und dann kam eben von Saskia der Brief, inhaltlich wünschen wir uns einen Vortrag zu genau diesem Thema, die besondere Problemlage für geflüchtete Frauen. Ja, und die Ringvorlesung Konflikte in Gegenwart und Zukunft, die hat sie mitorganisiert und ich habe dann natürlich auch gleich zugesagt, weil ich das Thema halt wichtig finde. Seitdem ist allerdings viel Wasser die Lahn hinuntergelaufen und die Ereignisse haben sich überstürzt und auch gehäuft. Ich werde also folgende Themen heute behandeln. Die lese ich jetzt nicht vor, weil ich weder vom Laptop noch von der Wand gerne vorlese. Das könnt ihr und sie ja schon selber. Die Anzahl der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, steigt stetig an. Hier, das ist ein Bild vom LAGESO, also vom Landesamt für Gesundheit und Soziales, die total überfordert sind im Moment. Da sieht man schon, wie die Menschen da anstehen. Um 5 Uhr wird dann da zugemacht und dann sind sie da im Freien. Auch jetzt wurden ein paar Zelte aufgebaut. Da kann ich leider nicht genau jetzt darauf eingehen. Jedenfalls, die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, steigt stetig an. Und ich habe da mal so eine Grafik mitgebracht, von welchen Ländern die Flüchtlinge eben kommen. Die Geflüchteten scheinen im Moment so, als wären es vor allem junge Männer, wenige Familien mit Kindern. Und man fragt sich, ob alleinreisende Frauen überhaupt unterwegs sind. Grenzen gehen auf und werden wieder mit Barrikaden versehen. Geflüchtete Frauen ertrinken genauso im Meer wie geflüchtete Männer. Für die, die es dann schaffen, sind die Schwierigkeiten, die neu entstehen, wiederum kaum zu überwinden. Besondere Probleme von Frauen spielen offensichtlich keine Rolle mehr. Der Artikel schien also total veraltet, den ich im Mai geschrieben hatte. Aber es gibt die besonderen Probleme nach wie vor. Also 50% der Geflüchteten sind nach Aussagen der UNO-Flüchtlingshilfe aktuell Frauen und Mädchen. Bei den unter 16 Jahre Alten und den über 70-Jährigen ist der Anteil von Männern und Frauen nahezu identisch. Von den Asylbewerberinnen, die in Deutschland einen Antrag stellen, sind etwa ein Drittel weiblich. Keine Lager für Frauen und Kinder, alle Lager abschaffen. Das ist die Forderung von Women in Exile, einer Gruppe von selbstorganisierten feministischen Flüchtlingsfrauen aus Berlin und Brandenburg, die aber auch bundesweit AnhängerInnen haben. Trotz der immer prekärer werdenden Situation bleiben sie auch, ich habe sie erst vor 2 Wochen getroffen, bei ihrer Forderung und tragen sie eben bei Demonstrationen auf einem großen Transparent vor mir her. Ich habe mir selbst gedacht, ja, jetzt wo überall Zeltstädte entstehen, was machen Sie jetzt mit Ihrer Forderung? Aber ich werde wahrscheinlich in meinem Referat auch klar machen, warum Sie dazu bleiben. Einige Frauenorganisationen haben sich auch angeschlossen, zum Beispiel der bundesweite Arbeitskreis Frauengesundheit und die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros, die einen offenen Brief im September an das Bundesfamilien- und Bundesinnenministerium und an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geschrieben hat. Die 380 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten fordern spezielle Hilfen für weibliche Flüchtlinge und ihre Kinder und verlangen von der Regierung in Berlin, dafür dann auch die Mittel zur Verfügung zu stellen. Wichtig für die Frauen seien unter anderem psychotherapeutische Hilfsangebote für die Traumatisierten, weibliche Ansprechpartner und weibliche DolmetscherInnen für Frauen, abschließbare Räume und Unterkünfte, abschließbare und separate Sanitäranlagen sowie angemessener und geschützter Wohnraum, vor allem für die alleinreisenden Frauen mit ihren Kindern. Damit wären wir dann bei den Problemen. Menschen fliehen nicht freiwillig, Menschen verlassen ihr Zuhause, ihre Familien und ihre Freundinnen, um ihr Leben und das ihrer Kinder zu schützen. Die Gründe ihrer Flucht sind so unterschiedlich, wie die Menschen und ihre Erlebnisse eben sind. Frauen fliehen wie Männer aufgrund von weltweiten Menschenrechtsverletzungen wie Armut, Hunger, Krieg, Folter vor politischer Unterdrückung, vor Umweltkatastrophen und Folgen von Umweltzerstörung, vor mangelnden Bildungsmöglichkeiten und medizinischer Versorgung und anderen Gründen. Viele sind auf der Suche nach bezahlter Arbeit und einer besseren Zukunftsperspektive. Frauen sind zudem spezifischen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, denn sie flüchten auch vor geschlechterbasierter Gewalt, der sie besonders in Kriegsgebieten ausgesetzt sind. Menschen auf der Flucht leben unter äußerst schwierigen Verhältnissen. Die Situation von Frauen auf der Flucht ist aber besonders dramatisch aufgrund besonderer geschlechtsspezifischer Diskriminierungen, denen sie auf der Flucht und auch als Geflüchtete ausgesetzt sind. In der alltäglichen Praxis, hier haben wir nochmal Women in Exile, die gerade interviewt werden. Und der bundesdeutschen und europäischen Flüchtlingspolitik findet das alles keine Berücksichtigung. Und dies zu ändern, ist eben ein zentrales Anliegen von den Flüchtlingsfrauen, die sich seit einiger Zeit politisch selbst organisieren. Women in Exile ist 2002 gegründet worden und es wird seit 2011 ergänzt durch eine UnterstützerInnengruppe Women in Exile and Friends. Sie protestieren öffentlich gegen die prekären Lebensbedingungen und die unmenschliche Asylpolitik der BRD sowie gegen die rassistische Abschiebepraxis. Die Flüchtlingsfrauen lösen sich damit aus der Unsichtbarkeit und tragen ihren Protest auf die Straße. Trotz der oft prekären Situation, in denen sie sich befinden, wehren sie sich dagegen, dass das Bild der Geflüchteten den diskriminierenden Vorstellungen, den man von Frauen hat, die unterdrückt werden, abhängig, hilflos und ungebildet sind, geprägt bleibt, weil ihnen damit eigene Handlungsmöglichkeiten per se auch abgesprochen werden. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März zog die Gruppe mit einer Demonstration vor den Brandenburgischen Landtag in Potsdam und machte auf die doppelte Diskriminierung der geflüchteten Frauen durch Rassismus und Sexismus aufmerksam. Ich war an dem Tag gerade auf dem Weg zu einer anderen Veranstaltung im Saal zum 8. März und es war wirklich kein Durchkommen durch Potsdam. Und ich sagte das ja wie am 8. März 1911, als die ersten großen Demos gewesen sind und alles blockiert haben. So war es da in Potsdam gewesen. Es gibt auch andere Organisationen wie zum Beispiel AGISRA, die schon 1993 in Köln gegründet worden ist und mit den Beiträgen zur feministischen Theorie und Praxis ein Büro im gleichen Haus hatten. Und auch sie fordern rechtliche und soziale Gleichstellung von Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen und setzen sich für Menschenrechte ein. Eine ihrer wichtigsten Forderungen ist die Anerkennung von frauenspezifischen Asylgründen und die Berücksichtigung der besonderen Schutzbedürftigkeit von alleinreisenden und traumatisierten Frauen. AGISRA gehört dem Dachverband Da Migra an, wo 62 Migrantinnenorganisationen zusammengeschlossen sind, die ich hier nicht alle aufzählen kann. Viele machen vor allem Beratungen und erstaunlich, zumindest in Berlin, ich habe schon einige besucht, ist, dass sie 15 bis 18 Sprachen sprechen bei 15 Mitarbeiterinnen und dann wirklich auch die Probleme so behandeln können oder die Fragen, die sich auftun, müssen ja nicht immer Probleme sein, wie sie eben die Frauen auch vorfinden. Den Alltag im Lager verbringen geflüchtete Frauen ebenso wie Männer in Heimen, untergebracht auf engstem Raum, in überfüllten Schulen, Turnhallen, Zelten, Messehallen. Der alte Flughafen in Tempelhof ist auch eingerichtet worden, Rathäuser und immer neue leerstehende Räume werden damit besetzt. Natürlich auch, oder nicht natürlich, sondern leider auch alte Kasernen, leerstehende Baumärkte und andere Gebäude sowie Container, die eigentlich überhaupt nicht für Menschen gemacht sind und für Waren gedacht sind. Sie haben meist keine Privatsphäre, Zimmer, Küchen und Sanitärräume müssen mit anderen geteilt, Höfe und mehrere Stockwerke auf dem Weg zur Toilette durchquert werden. Die hygienischen Bedingungen sind oft katastrophal. Manche sagen, da wird jeden Tag sauber gemacht, aber die alleine diese 1000 und mehr Menschen, die zum Teil da sind, das geht eben gar nicht. Oft gibt's auch nur einen Waschraum, der von Männern und Frauen gleichzeitig genutzt wird. Sanitärbereiche sind nicht abschließbar. Immer noch liegt die Mindestquadratmeterzahl, die Asylsuchenden zugeteilt wird, bei 6 Quadratmetern pro Person. Können Sie sich mal vorstellen, wie groß Ihr Kinderzimmer gewesen ist, vielleicht 8 oder 11 Quadratmeter, wie Sie damals waren oder zu meiner Zeit gewesen sind. Aber 6 Quadratmeter, das ist schon sehr wenig. Nicht selten dürfen oder müssen 5 einander fremde Frauen auf einem 30 Quadratmeter großen Raum, den sich teilen. Oft fehlt das Notwendigste. Ein Platz für ein Babybett ist dann nicht mehr da bei den 6 Quadratmetern. Waschmaschinen sind nicht da. Ich habe jetzt gehört, Siemens hat 10 Waschmaschinen irgendwo in Berlin gesponsert. Da müssen wir natürlich klatschen, aber bitte nicht. Und es fehlt auch an den Spielplätzen für Kinder, an warmem Wasser. Und mit einer Änderung des Baurechts dürfen eben die Containerunterkünfte auch in Gewerbegebieten sein. Das war früher nicht möglich und das ist dann meist abseits von den Wohngebieten. Selten wird Flüchtlingsfrauen die Möglichkeit gegeben, in privaten Wohnungen zu leben, so wie es andere Menschen eben auch tun. Anstatt Geld für Einkäufe zu bekommen, ist ja jetzt neues Asylbewerberleistungsgesetz verabschiedet worden am 15.12.2016 und danach sind wieder Gutscheine, die wir bis vor kurzem eingetauscht haben und dann waren sie abgeschafft und jetzt sollen sie wieder eingeführt werden, die dann die notwendigen Grundbedürfnisse decken. Sind häufig Frauen, die sich verantwortlich fühlen unter den menschenunwürdigen Lebensbedingungen in den Lagern, den Alltag der Kinder zu managen und Familien und Bezugspersonen zufriedenzustellen. Sie erleben vor allem auch, wie entmündigend und entwürdigend das Leben ist, wenn man mit Essenspaketen und Einkaufsgutscheinen hantieren muss. Sie sind es auch meist, die um jede Krankenbehandlung für sich oder ihre Kinder beim Sozialamt betteln müssen. Oft fühlen sich die Frauen im Lager unsicher durch Arbeitsverbot und Residenzpflicht und fehlenden Deutschunterricht werden die Frauen dann zusätzlich schikaniert, ausgegrenzt und ihrer Bewegungsfreiheit eingeengt. Und das dauert oft mehrere Jahre, weil sie auf die Entscheidung über das Asylverfahren eben warten müssen. Vor allem ist es dann die ständige Fluchtverabschiebung, die immer wieder genannt wird als die größte Belastung. Man könnte ja noch einiges auf sich nehmen, wenn man denkt, es ändert sich mit der Zeit, aber diese Angst vor Abschiebung, das ist wirklich untragbar. Die medizinische Versorgung ist auch völlig ungenügend und es gibt ja viele Helferinnen. Unter anderem hat dann auch der Ärztinnenbund einen Pool mit Ärztinnen eingerichtet, die eben die Notversorgung für Flüchtlingsfrauen zumindest in Berlin leisten sollen. Women in Exile verweist darauf, dass sie die Landesregierung in Brandenburg und die deutsche Bundesregierung in den letzten Jahren immer wieder aufgefordert haben, zumindest Frauen und Kindern rasch die Möglichkeit zu geben, aus den Lagern auszuziehen. Trotzdem nutzen die lokalen Behörden das ihnen zur Verfügung gestellte Geld und bauen die existierenden Lager aus. Die mangelnde Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und weite Wege bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit erschweren das ohnehin schon komplizierte Leben zusätzlich. Hinzu kommt die Kontrolle der Lager durch hohe Zäune, Stacheldraht, Kontrollen am Eingang und Überwachungskameras. Dadurch wachsen dann auch die Spannungen zwischen drinnen und draußen, Aggression und Gewalt von Rechtsextremen gegen Unterkünfte von Flüchtlingen, wie man sie fast täglich lesen kann, verschärfen die angstbesetzte Situation. Druck und Gewalt von außen führen dann auch zu Krankheiten, Depressionen und Angst. Psychologische Studien zeigen, zum Beispiel von Ulrike Krause vom Zentrum für Konfliktforschung, dass Ulrike ist da, ja, ach, das, deshalb lacht sie mich immer so an. Ja gut, Ulrike hat das erforscht, dass circa die Hälfte aller Opfer von Vergewaltigungen, Kriegen, Vertreibung und Folter unter Traumafolgenstörungen leiden. Zu den Symptomen gehören unter anderem vermehrte Reizbarkeit, emotionaler Rückzug, Schlafstörungen und Wiedererleben von Gewaltereignissen. Viele von ihnen können sich nur schwer von dem lösen, was sie erlebt haben. Sie brauchen Kraft, um das zu verarbeiten, was geschah. Auch eine aktuelle Studie der Robert-Bosch-Stiftung verweist darauf, dass die enge und fehlende Privatsphäre sowie das erzwungene Zusammenleben mit Personen, die unter Verfolgungserfahrungen und Traumatisierungen leiden, massive psychosoziale Belastungen erzeugen. Die UNO-Flüchtlingshilfe sieht durch das Leben in den Flüchtlingslagern und Notunterkünften besonders die Kranken oder die Alleinstehenden, in Anführungszeichen, Frauen mit Kindern in Schwierigkeiten. Flüchtlingslager bieten häufig nicht den Schutz, den Frauen aus ihren eigenen Häusern, Dörfern und Gemeinden eigentlich kennen. Also sie haben sich verschlechtert in der Beziehung. Es könnte passieren, dass geflüchtete Frauen auch nicht zu den Verteilerstellen kommen können. Das ist jetzt in anderen Ländern, wo sie Wasser, Lebensmittel oder Hilfsgüter für den alltäglichen Gebrauch erhalten. Oder dass sie Schwierigkeiten haben, weil Familien ohne männliches Oberhaupt gar nicht als Haushalt zählen. Da wird natürlich die familistische Ideologie in vielen, oder Praxis auch, die familistische Praxis in vielen Ländern deutlich. Nach Sonnenuntergang trauen sich geflüchtete Frauen teilweise nicht, ihre Zimmer zu verlassen, denn sie sind der Gefahr der Demütigung, Gewalt und sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigung ausgesetzt. Women in Exile hat eine Broschüre gemacht, die heißt »Dann schließ dich doch ein«. Und das ist ein Ausspruch, den sie von einer Wachperson gehört haben, als sie gesagt haben, dass das nicht tragbar sei. Die Enge und das fehlende Reagieren der Behörden verstärken dann auch das Risiko, Opfer zu werden. Auch dem Heimpersonal, wie ich schon sagte, können sie nicht trauen. Zitat, Mitarbeiter der Sammelunterkünfte missachten unsere Privatsphäre, indem sie die Zimmer während unserer Abwesenheit betreten oder sich mit dem Generalschlüssel Zugang zu Wohnräumen verschaffen, ohne anzuklopfen. Hilfe von männlichem Sicherheitspersonal ist in der Regel auch nicht zu erwarten. Dagegen gibt es zahlreiche Konflikte. Viele Frauen trauen sich nicht, von ihren Erfahrungen dann zu sprechen, weil sie denken, das beeindruckt ihr Asylverfahren. Allerdings muss ich betonen, Gewalt ist keine Frage der Kultur. Geflüchtete Männer sind nicht übergriffiger als andere Frauen. Da komme ich auch noch drauf zurück. Aber geflüchtete Männer sind nicht übergriffiger als andere Männer. Und Frauen, die alleine unterwegs sind, das kann man aus zahlreichen Berichten auch von Wegbereiterinnen der Frauenbewegung lesen, waren immer besonderen Gefahren ausgesetzt und haben oft auch das Vertrauen gegenüber lokalen Behörden und der Polizei verloren. Daher raten die Flüchtlingsfrauen, wenn du mit der Polizei sprichst, ist es hilfreich, wenn eine gute Freundin dabei ist, die dich unterstützt. Die Flucht in Frauenhäuser nimmt markant zu, aber meist sind die Frauenhäuser längst überfüllt. Über die Langzeitwirkungen dieser Erfahrungen berichten die Künstler Elif Kükak und Sintujan Farataraya. Zitat, das Lager ist eine Form von Gewalt, die auch unsere Familien haben. Je 2 und 5 Unterkünfte haben unsere Eltern gemeinsam mit uns bewohnen müssen, bis ihnen schließlich der gesetzliche Aufenthaltsstatus gewährt wurde. Heute sind wir, die Kinder von damals, BesitzerInnen der deutschen Staatsbürgerschaft und dennoch keine gleichberechtigten TeilhaberInnen dieser Gesellschaft. So wie auch die der heutigen Geflüchteten bleiben auch unsere Perspektiven und unser Erlebtes der Interpretation weiser Stimmen überlassen. Die Erinnerung an das Leben im Asyl tragen wir in uns fort. Das Beunruhigende hierbei ist, dass jene Erfahrungen mit uns oder anderen Asylsuchenden aus den 80er und 90er Jahren nicht aufgehört haben, sondern auch heute noch systematisch weiter gelebt werden müssen. Und das ist die Tragik. Ja, die Unterbringung in den Randbezirken der Städte, die oft einsame Lage der Gebäude und die damit verbundene Isolation und Ausgrenzung bringen Menschen außerhalb der Lager dazu zu glauben, dass von Geflüchteten etwas zu befürchten sei. Da hält man sich lieber fern oder da demonstriert man dagegen. An diese rassistischen Assoziationen knüpfen aktuelle verleumderische Debatten an, die geflüchtete Menschen, vor allem Männern, in dem Fall pauschal zuschreiben, gefährlich zu sein. Ein prägnantes Beispiel liftete der AfD-Politiker Björn Höcke, sicher bekannt, der von, Zitat, Angstträumen gerade von blonden Frauen spricht und damit rasenden Beifall bekommt von den RassistInnen. Zurzeit erleben wir einen Zuwachs verwandter Argumentation, die die Sorge um das Wohl der Frauen nutzen, um sich generell gegen Einwanderung zu stellen. Geflüchtete Frauen werden zum Objekt stereotyper Zuschreiben, die rassistisch und sexistisch geprägt sind. Gerade von jener Seite, die sich bisher nicht um Feminismus und Antirassismus verdient gemacht haben, sondern für ein national-konservatives Gesellschaftsbild stehen, ist derzeit häufig das Argument zu hören, Frauen und an einigen Stellen auch speziell geflüchtete Frauen seien vor den zugewanderten Männern zu schützen. Unausgesprochen schwingt dabei immer mit, dass dies nur durch eine Verhinderung der Einwanderung zu erreichen sei. Die Berliner Soziologin Sabine Hark nennt das, Zitat, die Indienstnahme feministischer Perspektiven für rassistische Argumentation. Nur ein Beispiel schreibt der Journalist Harald Martenstein in seinem Artikel im Zeitmagazin Nummer 24 2013 hat er noch geschrieben, die Genderforschung ist ideologisch geprägte Antiwissenschaft. Im Tagesspiegel vom 27.09.2015 schreibt er, Natürlich kann ein Staat wie Deutschland 1 Million Zuwanderer verkraften, auch 2 oder 4 Millionen, selbst wenn sie die Sprache nicht sprechen und völlig anders ticken als die Einheimischen. Es ist ein Problem, aber ein lösbares. Und diese Massen erfolgreich integrieren zu können, müssten die Deutschen allerdings ein Verhalten zeigen, das sie verlernt haben. Sie müssten selbstbewusst, autoritär und hart sein. Sie müssten sagen, das sind wir, das ist unsere Lebensweise. Ihr müsst sie akzeptieren, nur dann dürft ihr bleiben. Was ihr zu Hause über richtig und falsch gelernt habt, das müsst ihr vergessen. Ihr müsst eure Kultur nicht aufgeben, nein, das nicht. Aber ihr müsst die Gleichberechtigung der Frau akzeptieren. Ihr müsst lernen, dass Homosexuelle und Juden Menschen sind wie wir. Ihr müsst Spott und Satire aushalten, sogar was eure Religion betrifft. Kinder haben Rechte. Das Gesetz steht über der Familiensolidarität. Solltet ihr diese Regeln nicht akzeptieren, habt ihr keine Zukunft. Und das wird im Tagesspiegel kommentarlos mehr oder weniger abgedruckt, wo er eben vorher nun wirklich nicht sich für Frauen eingesetzt hat. Ja, und auch die Zeitschrift Immer hat Angst um den Erhalt der Gleichberechtigung für weiße deutsche Frauen. Die Ausgabe vom November 2015 titelt, kann man lesen, wir helfen Flüchtlingen, aber die Frauenrechte dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Immer geht es um Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere Flüchtlingsfrauen, und um den dringend benötigten Schutz der weiblichen Flüchtlinge und Kinder. So weit, so gut, das fordern wir auch. Aber auch immer bedient sich feministischer Perspektiven für rassistische Argumente, wie Sabine Hark das genannt hat. Ich zitiere, viele der überwiegend jungen Männer, die da jetzt zu uns kommen, sind bisher noch nicht einmal von einem Hauch Gleichberechtigung der Geschlechter gestreift worden. Sie kommen aus Kulturen wie dem Islam, in denen Frauen als minderwertig gelten, was durch die Radikalisierung und Politisierung des Islam nicht gerade besser wird. Sie sind überwiegend Araber, bei denen es unabhängig vom Glauben traditionell schlecht bestellt ist um die Frauenrechte. Und sie kommen aus Bürgerkriegsgebieten, in denen sie selbst Opfer oder Täter waren und so manches Mal auch beides zugleich. Aber das macht es nicht zwingend einfacher. All das muss Politik und Zivilgesellschaft alarmieren. Wir müssen auch von den Macho-Männern Respekt vor Demokratie und Rechtsstaat vor Frauen und Kindern einfordern. Und wir müssen bei Nichtbeachtung Sanktionen durchsetzen. Wie die Sanktion aussehen soll, schreibt immer nicht, aber es gibt einen Forderungskatalog, wo schon steht, dass man auch drüber nachdenken muss, dann eben diese Flüchtlinge auszuweisen. Dazu muss man noch mal sagen, dass die meisten Flüchtlinge aus Kriegsgebieten kommen zurzeit, wohin die Bundesrepublik Deutschland Waffen exportiert, und sie ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt.